Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jörg Schönenborn und Romy Hiller.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend.
Die Gluthitze ist zurück in weiten Teilen Deutschlands, heute mit bis zu 38 Grad. Und mit ihr sehen wir plötzlich Bilder, die wir in den letzten Wochen vor allem aus Südeuropa kannten, aber sie stammen aus der Nordeifel. Seit der letzten Nacht kämpfen hunderte Einsatzkräfte vor allem aus der Luft gegen die Flammen des größten Waldbrands in der Geschichte Nordrhein-Westfalens. Das Waldbrandgebiet liegt bei Aachen. In der Nacht wurde in der Gemeinde Hürtgenwald der Ortsteil Gai evakuiert. 2000 Menschen mussten von jetzt auf gleich ihre Wohnungen verlassen. Der Wind hat das Feuer heute bis auf 100 Meter an den Ort herangetrieben. Caroline Wissing berichtet.
Fast ungläubig schauen die Einwohner von Hürtgenwald in der Eifel Richtung Feuer. Seit gestern steht der Wald auf dem Hügel in Flammen.
Und auf der anderen Seite ja auch.
Jörg Bergs ist Fotograf. Am Morgen hat er die Szenen mit der Kamera festgehalten.
Ich habe es fotografiert, sonst glaubt mir das keiner, da waren Flammen, die schossen in doppelter Höhe, der fischte oben raus. Das war wie in einem Horrorfilm.
Etwa 300 Hektar sind betroffen, der größte Waldbrand, den NRW je gesehen hat. Die Flammen fressen sich bis auf 100 Meter an Häuser heran. Der Ortsteil Gai mit rund 2000 Menschen seit dem frühen Morgen evakuiert.
Gestern Abend haben viele schon gepackt und da habe ich mir gedacht, das muss nicht sein, die übertreiben. Aber das ist dann heute Morgen um 4 Uhr, als die App dann ging, der Alarm losging, da habe ich Angst bekommen.
Viele sind bei Verwandten untergekommen, einige in einer Notunterkunft. Wann sie in ihre Häuser zurückkehren können, völlig unklar. Aus der Luft löschen Hubschrauber. Vom Boden aus ist der Einsatz für die Feuerwehr gefährlich. Denn hier im Wald unter der Erde liegt noch alte Weltkriegsmunition. Die Feuerwehr bekommt Unterstützung vom Katastrophenschutz von der Bundeswehr. Rund 600 Kräfte sind im Einsatz.
Wir löschen mit Wasser und begleitenden Maßnahmen. Wir schlagen Schneisen, wir fällen Bäume, wir bewässern diese Schneisen dazu bis hin zur Bodenbearbeitung, also mechanische Brandbekämpfung, die da vorgenommen wird.
Und trotzdem, immer wieder lodert plötzlich das Feuer auf. Hier hatten die Feuerwehrleute gestern schon gelöscht, aber Glutnester im Boden sind tückisch.
Sie sehen das auch gerade im Hintergrund, wie schnell die Flammen vom Boden, von dem Gestrüpp nach oben schlagen können.
Und der ständig wechselnde Wind trägt das Feuer dann weiter. In diesen Tagen brennt der Wald an mehreren Orten in Deutschland. Im benachbarten Rheinland-Pfalz, im Landkreis Main-Koblenz, sind 7 Menschen leicht verletzt worden. Der Brand dort ist inzwischen eingedämmt. In NRW äußert die zuständige Landwirtschaftsministerin einen klaren Appell.
Bleiben Sie in ganz Nordrhein-Westfalen bitte aktuell aus den Wäldern raus. Es herrscht nicht nur sehr schnell Lebensgefahr im Falle eines Brandes, sondern fast 100% der Waldbrände sind menschengemacht.
Die Einsatzkräfte in Hürtgenwald bereiten sich jetzt auf die Nacht vor. Ohne Löschhubschrauber, die können bei Dunkelheit nicht mehr fliegen. Eine Prognose wagt keiner.
In der letzten Nacht sind wir so oft überrascht worden, ich würde mir wünschen, dass es keine Zunahme des Windes gibt, kein Aufflammen. Dann habe ich die Hoffnung, dass wir tatsächlich auch den Brand so weit im Griff haben, dass wir morgen auch noch stärker reduzieren können.
Die Flammen eindämmen, das Ziel bis zum Morgen.
Jens Eberl, unser Reporter, hat den ganzen Tag für die ARD aus Hürtgenwald berichtet. Jetzt ist er am Lagezentrum im Ortsteil Kleinhau. Jens, der Landrat spricht von Hoffnung. Ist die Lage unter Kontrolle oder ist sie das nicht?
Also momentan geht es relativ ruhig zu hier im Lagezentrum. Man kann das hinter mir sehen. Die Leute sind relativ entspannt. Und hier in dem Auto wurde gerade noch mal ein bisschen die Lage bewertet an den Monitoren. Aber auch das alles in einer sehr ruhigen Atmosphäre. In Feuerwehrsprache heißt das, die Lage ist stabil. Das heißt, der Brand schreitet nicht weiter nach voran. Aber man kann ihn auch nicht großartig zurückdrängen, sondern er bewegt sich auf einer Stelle. Das liegt daran, dass es auch momentan relativ windstill ist. Und aktuell soll sich das Feuer etwa 100 Meter vor der Ortschaft Gai befinden. Jetzt guckt man sehr gespannt natürlich auf die kommende Nacht und der Einsatzleiter hat mir gerade eben gesagt, was wir brauchen, ist eine richtig schöne, laue Sommernacht. Das wäre das Beste, was passieren könnte. Aber die Prognosen sind halt ein bisschen diffus. Es sind durchaus auch Windböen angesagt bis zu 40 km/h und das wäre natürlich dann keine gute Nachricht.
Das heißt, man muss sich im Moment freuen, dass die Lage stabil ist, dass das Feuer sich nicht weiter voranfrisst. Wie ist das denn zumindest heute gelungen?
Also es ist sehr, sehr viel passiert den ganzen Tag über. Die Löschhubschrauber sind ununterbrochen geflogen. Aber auch hier mit vereinten Kräften hat man versucht, gerade natürlich den Ortsteil Gai vom Feuer fernzuhalten. Und man hat sehr, sehr breite, lange Schneisen zwischen den Wald und die Ortschaft reingegraben. Man hat auch das Ganze bewässert. Man hat Gegenfeuer gesetzt, um Bäume kontrolliert abzubrennen, damit eben der Waldbrand nicht an die Ortschaft kommen kann. Und sogar ganze Felder wurden umgepflügt, damit, falls Funken fliegen, nicht neue Felder in Brand gesetzt werden könnten. Also da wurde sehr, sehr viel getan und jetzt befinden sich Feuerwehrleute in sogenannter Regelstellung. Das heißt, sie sind mit Löschmitteln im Einsatz, wenn ein Feuer kommen sollte, dass sie sofort reagieren können.
Offenbar muss sich das ja letzte Nacht überraschend ausgebreitet haben, auch die Feuerwehr überrascht haben mit seiner Stärke. Wie konnte das passieren?
Das liegt einfach daran, dass es einfach hier unfassbar trocken ist. Es hat fast seit 10 Wochen nicht mehr hier geregnet. Und dann war eben diese etwas Situation mit dem Wind, dass der Wind aufgefacht hat. Auch der Borkenkäfer zum Beispiel ist ein großes Problem, dass hier sehr viel Trockenholz rumliegt. Und da war eben auch vergangene Nacht die Situation, dass der Wind so aufgefacht hat und gedreht hat, dass man sich dann plötzlich ganz schnell schließen musste, eben zu sagen, nee, das geht jetzt gerade zu schnell auf den Ortsteil zu. Wir müssen ganz schnell handeln.
Jens, vielen Dank für deine Berichterstattung heute und alles Gute in den Hürtgenwald. Noch nie floss so wenig Wasser im Rhein. Eigentlich können große Lastschiffe die gesamte Strecke von Basel bis zur Mündung in die Nordsee bei Rotterdam befahren. Das macht den Rhein für die Wirtschaft zu einer der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Und dort, wo er in seinem natürlichen Bett zu flach war, wurden Rinnen gebaggert. Aber es gibt ein Nadelöhr und das liegt hier am Mittelrhein bei Kaub. Dort fährt mittlerweile so gut wie kein Schiff mehr. 1,20 Meter Pegeltiefe, 1,20 Meter Tiefe reichen einfach nicht aus. Der Pegel am Ufer misst noch geringere Werte und rutscht da heute zum ersten Mal unter 10 Zentimeter. In Kaub können sie nichts tun als warten, haben Theresa Peters und Lucrezia Gater beobachtet.
André Kimpel hat jetzt Zeit für Arbeiten an seiner Fähre, die sonst liegen bleiben. Seit Anfang der Woche kann er nicht mehr wie üblich bei Kaub über den Rhein fahren. 50 Fahrten am Tag fallen für ihn und sein Team weg.
Ich muss ja mein Personal weiter bezahlen, solange wir natürlich hier arbeiten. Oder ich müsste halt in Kurzarbeit schicken bzw. arbeitslos melden in dieser Zeit, was aber ein enormer Verwaltungsaufwand wieder ist. Und deshalb machen wir halt lieber diese Arbeiten hier in einer gekürzten Version ein bisschen, bei den Temperaturen ist es ja auch nicht gerade schön, außen zu arbeiten. Also für mich ist es schon eine finanzielle Belastung. Ja.
Er bringt sonst Pendler von der einen Rheinseite auf die andere und viele Touristen in die 760 Einwohnerstadt Kaub am Mittelrhein. Dass die Fähre nicht fährt, spürt auch Winzer und Gastronom Peter Bahles. 20% weniger Umsatz bedeutet das Niedrigwasser für sein Lokal am Rhein.
Das Blödste, was jetzt passieren kann, ist, dass das lange anhält. Das ist das eine. Und das Allerdümmste wäre, wenn wir das jetzt jeden Sommer erleben müssten. Das wäre natürlich noch viel schlimmer. Dann brauchen wir andere Konzepte.
Der Rheinpegelstand bei Kaub ist heute auf ein Allzeittief gefallen. Zum ersten Mal unter 10 Zentimeter. Der aktuelle Pegelstand, eine Orientierung für die reale Tiefe der Fahrrinne. Heute ist die etwa 1,20 Meter tief. Wenn in Kaub der Rhein zu niedrig ist, kann das fatale Folgen für die Schifffahrt haben. Normalerweise verbindet die wichtigste Wasserstraße Europas die Schweiz mit der Nordsee und ihren Seehäfen. Können Schiffe den Mittelrhein nicht mehr passieren, teilt sich der Rhein in ein nördliches Gebiet, das Koblenz mit Antwerpen, Rotterdam und Amsterdam verbindet. Im Süden wäre über den Rhein noch Schiffsverkehr von Mainz bis Basel und über die Nebenflüsse möglich. In der Chemiefabrik Budenheim bei Mainz kommen die Rohstoffe inzwischen mit dem Tankzug an und nicht mehr auf Schiffen über den Rhein. Das ist teuer.
So ein Schiff bringt deutlich mehr Menge als ein Tankzug. Und damit haben wir neben den Einzelkosten für die einzelnen Fahrten, die die LKWs oder die Tankzüge hier benötigen, auch internen Handlings- oder Aufwand, der betrieben werden muss.
Nach dem letzten Rhein-Niedrigwasser 2018 wurde der wirtschaftliche Schaden in Deutschland auf 2,4 Milliarden Euro geschätzt. Auch jetzt befürchten Wirtschaftsforscher, dass die Trockenheit Wirtschaftswachstum kostet. Peter Bahles, der Gastronom in Kaub, ist froh über jeden Gast, der überhaupt noch zu ihm kommt.
Eigentlich gehen Regierungsparteien in die Opposition, wenn sie bei Wahlen abgestraft werden. Keine Partei in der Bundesrepublik hat in den letzten 30 Jahren so massiv an Stimmen verloren wie die SPD. Von über 40% mit Gerhard Schröder auf nur noch 12% im aktuellen ARD-Deutschland-Trend. Aber die SPD wurde nach Niederlagen immer wieder gebraucht, um eine Regierung zu bilden. Und so fehlte ihr auch nach dem Ende der Ampel die Chance, die Ausrichtung der Partei in Ruhe in der Opposition zu klären. Nun ist diese Richtungsdebatte ausgerechnet kurz vor wichtigen Landtagswahlen ausgebrochen. Es geht um Steuern, um soziale Leistungen, aber auch wieder einmal um die Führung der Partei. Nicole Konert.
SPD-Kandidat Julius Neumann unterwegs beim Haustürwahlkampf in Halle in Sachsen-Anhalt. Er muss erklären, was er denn anders machen will als die Bundes-SPD.
Sie haben doch eigentlich wirklich eine Politik für die arbeitenden Menschen. Ja? Und man hat das Gefühl, Steuern, alles geht hoch.
Und Sie wollen jetzt Ihre Vorstellung rüberbringen? Deswegen sage ich ja, ob die da oben mitmachen, also die in Berlin sitzen und sagen,
die Kritik vor Ort groß am Aus der abschlagsfreien Frührente oder an Geldern für die Ukraine. Entscheidungen aus Berlin schwer zu erklären.
Die Bundes-SPD ist jetzt nicht das Lieblingsthema an den Haustüren, das sage ich Ihnen ganz offen.
Die Wahlkämpfer in Ostdeutschland, sie gehen auf Abstand zur Bundespartei. An der SPD-Basis Unruhe, seit Tagen schon. Aus ganz Deutschland schicken Verbände E-Mails in die Parteizentrale. Liebe Bärbel, lieber Lars, anfangs klingen Sie noch nett, aber dann heißt es aus Groß-Gerau in Hessen, die Wut wächst, der Unmut steigt. Aus Bielefeld, die Entscheidungen der SPD-Spitze seien sozial unausgewogen, politisch und fachlich falsch und eine Forderung wird laut. Ein Neustart der Koalition, heißt es aus Berlin-Mariendorf. Der SPD-Vorsitz muss von Ministerämtern personell getrennt werden. Ein Sonderparteitag müsse her. Diese beiden Genossen aus Berlin und Hamburg hatten die Debatte angestoßen. Ihr Ziel, die SPD-Spitze soll neu gewählt werden.
Es gab ganz, ganz viele Genossen und Genossen, vor allem auch aus der Basisarbeit, aber auch aus den Funktionärsebenen, die gesagt haben, endlich sagt's jemand, weil natürlich die Genossen und Genossen vor allem die Wahlkampf machen, ja, diese Last der Bundes-SPD auf ihren Schultern spüren.
Die Beschlüsse, die da auf Regierungsebene getroffen werden, sind ja nicht Beschlüsse, die die SPD auch so vorantreiben würde. Und das stellt ja tatsächlich ein Problem dar.
Und so muss sich SPD-Parteivorsitzender Klingbeil Mitte der Woche auf einem Termin mit Kindern von Journalisten eine Frage gefallen lassen. Wie lange ist er noch an der SPD-Spitze?
Ich kenne die SPD nicht anders, als dass man darüber diskutiert. Aber ich sage Ihnen auch, ich habe einen klaren Auftrag. Die Mitglieder der SPD haben entschieden, wir gehen in diese Regierung. Wir handeln auf Grundlage des Koalitionsvertrages.
Der richtige Kurs in der SPD, derzeit unklar. Ein möglicher Personalwechsel könne nur ein Zwischenschritt sein, erklären Politikwissenschaftler.
Neues Personal kann neues Momentum entfachen, aber eine Garantie ist es sicherlich nicht. Die Frage ist, ob die SPD zusammenhalten kann und ob sie wirklich eine Vision entwickelt, wo sie hin will.
Neues Personal ist nicht in Sicht, eine neue Vision der Partei auch nicht. Stattdessen heißt es in Halle, weitermachen.
Vor 5 Jahren, morgen auf den Tag genau, nahmen die radikal-islamistischen Taliban in Afghanistan die Hauptstadt Kabul ein und waren damit an der Macht. Die USA hatten ihre Truppen eilig abgezogen. Tausende Einheimische versuchten in Panik, das Land zu verlassen. Es herrschte nicht nur auf dem Flughafen beispielloses Chaos. Heute gilt die Sicherheitslage zwar als stabil, aber Afghanistan ist Schauplatz einer humanitären Katastrophe. Millionen Menschen hungern und Frauen sind praktisch rechtlos. Aus dem öffentlichen Leben sind sie weitgehend verschwunden. Wer sich dagegen wehrt, riskiert sein Leben. Wie 2 Schwestern, die heute in Essen leben. Bamdad Esmaili und Arezu Naibi haben sie getroffen.
Seit fast 4 Jahren leben Sarmina und Tamanna Pariani in Deutschland. Doch wenn die Schwestern durch Essen gehen, ist Kabul manchmal nur einen Gedanken entfernt.
Ich glaube, das sind einer der schmerzhaftesten und beschämendsten Bilder, mit denen ich in meinem ganzen Leben konfrontiert wurde.
Bilder vom August 2021. Die Taliban erobern die afghanische Hauptstadt Kabul. Die USA und weitere NATO-Partner ziehen überstürzt ab. Für Millionen Frauen beginnt ein Leben mit immer weniger Rechten. Samine Pariani arbeitet damals als Hebamme in einem Krankenhaus. Als die Taliban die Hauptstadt erreichen, hat sie Nachtschicht.
Als ich morgens nach Hause fahren wollte, hast du dieses Chaos überall gesehen. Alle rannten weg. Es war beängstigend, als würde die Welt untergehen. Alle rannten in eine andere Richtung. Die Taxis haben nicht mehr angehalten.
Doch die Schwestern wollen sich nicht verstecken. Als die Taliban-Frauen immer weiter aus dem öffentlichen Leben drängen, gehen Samine und Tamanna mit anderen Frauen auf die Straße. Sie fordern Freiheit und bringen sich damit in Lebensgefahr. Dann stehen Taliban vor ihrer Tür. Die Schwestern werden verschleppt und einen Monat lang in einem Gefängnis festgehalten.
Tamanna Pariani, who were abducted with their relatives on the 19th of January.
Erst nach internationalem Druck, unter anderem von den Vereinten Nationen, kommen sie frei. Sie flüchten nach Pakistan und haben Glück. Sie kommen über das Evakuierungsprogramm der Bundesregierung nach Deutschland. Über ihre Misshandlungen in Haft sprechen sie mittlerweile nicht mehr. Zu schmerzhaft sind die Erinnerungen.
Ich kann hier nicht ruhig und tief schlafen. Ich denke hier ständig an den Vorfall, als meine Tür aufgebrochen wurde. Es vergeht keine Nacht, in der ich nicht auf meine Tür achte.
In Essen versuchen sie, sich ein neues Leben aufzubauen. Samine lernt Deutsch, Tamanna macht ihren Master in Politikwissenschaft. Und sie protestieren weiter, wie hier bei einem Hungerstreik in Köln. Sie fordern, dass die systematische Unterdrückung afghanischer Frauen international anerkannt wird.
Wir haben einen sehr langen und schwierigen Weg vor uns, auf dem wir ignoriert und nicht gehört werden. Doch das spielt für uns keine Rolle. Und wir werden weiterkämpfen, solange wir können, bis wir es schaffen.
Samine und Tamanna konnten den Taliban entkommen. Die Erinnerungen an ihre Heimat haben sie mitgenommen.
Die anderen wichtigen Nachrichten an diesem Freitag jetzt mit dir, Romy.
Die anhaltende Dürre stellt auch die Bauern vor große Probleme. Sie fürchten erhebliche Ernteeinbußen, insbesondere bei Weizen und Raps, sagte Bauernpräsident Ruckwied dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das zeichne sich auch für Herbstkulturen ab, wie Kartoffeln oder Mais. Landwirtschaftsminister Rainer stellte eine Entschädigung betroffener Bauern in Aussicht. In der deutschen Autobranche schwinden die Arbeitsplätze momentan schneller als in jedem anderen Industriezweig. Laut Statistischem Bundesamt arbeiten dort so wenige Menschen wie noch nie seit 2005. Ende Juni waren es nur noch etwas mehr als 690.000 Beschäftigte. Das sind rund 42.300 weniger als im Juni 2025. Gründe für den Stellenabbau sind der Umbau hin zur Elektromobilität, aber auch die hohen Betriebskosten in Deutschland. Und damit zum Sport. Owen Unser hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham Gold über 200 Meter gewonnen. Unser siegte im Finale mit 19,95 Sekunden und sorgte damit für den ersten deutschen EM-Titel über diese Distanz seit 44 Jahren. Ob Unser Gold behalten darf, ist allerdings noch unklar. Ihm droht eine vierjährige Sperre, weil er eine Dopingprobe verweigert haben soll. Und bei den Schwimm-Europameisterschaften in Paris gab es für die Deutschen heute drei Medaillen. Isabel Gose holte Silber über 1500 Meter Freistil. Maja Werner gewann Bronze und Angelina Köhler freute sich über eine Silbermedaille über 100 Meter Schmetterling.
Im Moment der schönsten Emotionen denkt sie an die Heimat.
Ich darf auf jeden Fall nicht vergessen, ganz liebe Grüße an meine Oma aus dem Westerwald zu richten. Die guckt jetzt bestimmt zu.
Spaß hat sie vorher, vor ihrem 100-Meter-Schmetterling-Finale. Auf dieser Strecke war sie schon mal Weltmeisterin 2024. Die gebürtige Westerwälderin, die in Berlin lebt, noch nie hatte sie auf der Langbahn bei einer EM eine Medaille errungen. Jetzt ist es Silber. Die 25-Jährige bedankt sich so schön bei ihrem Team, ist überglücklich über ihren Erfolg. Über 1500 Meter Freistil holen sich Isabel Gose Silber und Maja Werner Bronze hinter der Italienerin Quadarella. Es sind die Medaillen 7 und 8 bei dieser EM für den DSV.
Wir haben gesehen, wie dramatisch die Lage in der Eifel ist. Claudia, gibt es gute Nachrichten für die Feuerwehrleute und für die Anwohner?
Ja, also ich meine, jeder Tropfen ist im Moment eine gute Nachricht. So richtig viel Regen wird es erstmal nicht sein bis Mittwoch. Aber es kommen morgen Schauer, vielleicht auch einzelne Gewitter, die dann auch diese Region betreffen könnten. Das ist nämlich nicht so ganz sicher. Bis Montag wahrscheinlich über Nordrhein-Westfalen, Eifel, maximal so 5 bis 10 Liter. Das ist gerade mal ein Putzeimer voll. Im Süden mit Schauern und Gewittern örtlich, aber auch da nur vereinzelt etwas kräftigere Regenmengen. Bis Mittwoch aber könnte sich ein zweites Tiefdruckgebiet, diese Front zieht dann morgen durch, ein zweites Tief noch mal ausbreiten. Und für etwas kräftigeren Regen, da sind dann auch mal 20 bis 25 Liter möglich über der Mitte Deutschlands ausschütten. Das heißt, das wäre dann wirklich mal ein bisschen Regen. Wir brauchen aber deutlich, deutlich, deutlich mehr. Jetzt in der Nacht breiten sich von Nordwesten her erste dichtere Wolkenfelder aus. Und im Laufe des morgigen Tages kommen dann erste Schauer an. Zum Nachmittag auch hier und da mal Gewitter. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 23 bis 10 Grad. Morgen Nachmittag noch mal Höchsttemperaturen im Süden bis zu 39, hinter der Front 22 bis 31 Grad. Die nächsten Tage bringen immer mal wieder Schauer und Gewitter, allerdings keinen flächendeckenden Regen. Und die Temperaturen gehen dann etwas zurück.
Danke, Claudia. Das waren die Tagesthemen an diesem Freitag. Hier in der ARD ist jetzt Spannung angesagt.
Im schwedischen Gotland ermittelt Maria Wern.
Und wir sehen uns morgen Abend wieder. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und lassen Sie sich's gut gehen.